Ein exotisches Mädchen. Dabei hängt am Ende alles nur von einem ab. Dem Goodwill, nicht lediglich des Mannes, sondern des weisen Mannes. Als Tochter eines Iraners und einer deutschen, sich selbst als solche bezeichnenden Feministin in den 80er Jahren in der Bundesrepublik aufgewachsen und noch dazu als Teil einer wenig bekannten, schwer verfolgten, diskriminierten Minderheit, einer Minderheit in der Minderheit sozusagen, war es bisweilen der Grundton meiner Existenz, herausragende Leistung zu zeigen, weil das den Überlebensmodus für uns alle darstellte. Auf der einen Seite meine Mutter, die als Mädchen alles für sich hatte erkämpfen müssen, vom Recht darauf Abitur zu machen, durfte sie nicht, holte sie nach, als sie bereits Mutter war, bis hin zu eigenen Hobbys. Hatte sie nicht. Sie sollte babysitten, während ihre Brüder Fußball spielen gingen. Eine weibliche Biografie im beschaulichen Allgäu, deren Schmerzpunkte einen Spiegel in der deutschen Frauenbewegung fanden, der sich meine Mutter darum vehement verpflichtete. Auf der anderen Seite die beständige Haltung des Ja und Amens, in die mein Vater geglitten war, seit er mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen war. Sich einzufügen bedeutete für ihn, sich unterzuordnen, was er fortwährend tat, um durchzukommen. Ja, ihr habt natürlich recht. Ja, ich bin es, der komisch ist, nicht ihr. Ich werde mich bessern. Ich werde nicht mehr auffallen. Ich werde mir Mühe geben, nicht laut zu lachen, aber trotzdem immer höflich Danke, Bitte und Guten Tag sagen. Ich werde es zulassen, dass mein Nachname jedes einzelne Mal falsch ausgesprochen wird. Der ist aber auch schwer. Amen. Mein Vater sah in meinen Schwestern und mir das, was er in Deutschland erreichen wollte. Wir sollten funktionieren und glänzen. Auf das Angenehmste perfekt sein. Meine Mutter wiederum sah in uns das Happy End ihres erbitterten Kampfes um Anerkennung und Gleichbehandlung als Tochter, Schwester, Frau, als deutsche Feministin. Meine Schwestern und ich machten Abitur, wir studierten und waren erfolgreich im Mannschaftssport. Wir waren unser ganz eigenes Girl Power Movement, multipliziert mit der Generation der Vorzeigemigranten, versetzt mit einer Prise Distinktion als bessere, weil gebildete Ausländer. Was dieser Cocktail von Anforderungen an uns ergab? Zumindest in meinem Fall eine Person, die durch und durch zersetzt war von einer kaum zu vereinenden Kombination aus Anspruchsdenken einerseits und Unterlegenheitsgefühl andererseits. Die immer wieder mit einzelnen Höchstleistungen versuchte, die Welt von sich zu überzeugen. Und jede Zurückweisung als Ausdruck der Unzulänglichkeit ihrer gesamten Person las. Was dazu führte, die anderen noch mehr als Gegner zu verstehen, die sich ihrer ach so großen Bestimmung in den Weg stellten, sie verhindern wollten, einfach nicht ermöglichten. Ich schreibe kopfschüttelnd über diese Person, obwohl ich sie doch selbst nach wie vor bin, die in dieser traurigen Kampflogik durch ihr Leben pflügt. Als mich nach einem Schulwechsel der Direktor tatsächlich fragte, ob ich angesichts meines Zeugnisses nicht einfach von der 9. direkt in die 11. springen wollte, trug nichts mich stärker durch die darauffolgenden unbarmherzigen Zeiten des Lernens und Schindens als der Stolz meiner Eltern. Endlich hatten wir das auch in der Familie. Eine, die einfach eine Klasse überspringen konnte und das auf Aufforderung des Schulrektors hin. In einer befreundeten Familie war einem Sohn Ähnliches gelungen. Nun konnte mein Vater dort von mir erzählen. Und weil doch alle gesagt hatten, ich würde alles mit Leichtigkeit schaffen, quälte ich mich, heillos überfordert, bis es dann knallte und ich in der mündlichen Prüfung für das Abitur einen Blackout hatte. Und wieder, als ich den Führerschein machte. Und dann nochmal beim Staatsexamen. All dies im Namen der Frauenpower. Wie viele Kindeskinder all dieser VorzeigemigrantInnen machte und macht mich das unendlich wütend. Und deshalb muss ich jetzt von meinem Fahrrad erzählen. Ich kann mich noch an die Pedale erinnern, in die ich mit voller Wucht trat. An die warme Luft, die mir über das Gesicht blies. Ein Gesicht, das heiß war vor Wut und Aufgewühltsein und dem Schlag, den es abbekommen hatte. Ich spüre noch die Schichten meiner Gefühle. Scham, aber darunter auch Stolz, den ich jedoch mit niemandem teilen konnte. Und deshalb auch ein wenig Ärger. Ich hatte mich nämlich mit einem Jungen gekloppt, gehauen, geprügelt. Dieser Junge, ich will ihn hier Robert Werner nennen, hatte mich gehänselt, seit ich in die Schulklasse gekommen war. Sheila, Shield, Behjat, BH, alles an ihm schien mir groß. Seine Hände, seine Schuhe, sein Mund. Ja, er war fast so groß wie unsere Klassenlehrerin Frau Richards, was die Sache oft noch schlimmer machte, wenn sie versuchte, ihn zu ermahnen und ihn dafür nach vorn ans Lehrerpult bestellte und er sich dann vor ihr aufbaute. Beliebt war er nicht, nur eben gefürchtet. Einmal fragte er einen Jungen, ob dieser fliegen könne, und zerrte ihn dabei so sehr an den leicht abstehenden Ohren, dass diese für den Rest des Tages rot blieben. Meiner kleinen Schwester drohte er auf dem Nachhauseweg, ich steck dir ein Messer in den Po. Sie war in Panik, wenn sie auch nur ahnte, dass er in der Nähe sein könnte. Als Robert Werner an jenem Morgen wieder einmal Sheila gerufen und dabei eine schielende Fratze vorgeführt hatte, hatte ich ihm geantwortet, durch meine zusammengebissenen Zähne hindurch, halt den Mund, sonst. Doch er lachte nur. Kannst du doch gar nicht. Bist doch nur ein Mädchen. Da tat ich etwas, das ich rückblickend als putzig und doch auch cool empfinde. Ich verabredete mich zum Prügeln. Denn erst einmal stand Mathe an. So saß ich zunächst artig über die 1x1-Reihen von Frau Richards gebeugt im Klassenzimmer, rechnete und grübelte, ließ mich jedoch keineswegs zum Umdenken bewegen. Ich blieb bei meinem Entschluss, dem ein für allemal hier und jetzt ein Ende setzen zu wollen, zu müssen. Wie? Das war mir überhaupt nicht klar. Und trotzdem fand ich mich gleich darauf auf einem leicht abschüssigen Rasenteil des Schulhofes wieder, den gegnerischen Oberarm im Griff, kneifend und krallend. In meinem Greifen steckte meine ganze Wut über die Tyrannei dieses einen Jungen über unsere Schulklasse, über unsere Leben. Darüber, dass er einfach tun konnte, was er wollte, und wir wehrlos waren. Über die Angst meiner kleinen Schwester. Darüber, dass er sich immer wieder herausnahm, grausam zu sein, und damit jedes einzelne Mal davonkam. Meine Hände reichten nicht einmal um die Hälfte seiner Oberarme. Ich spürte seine Muskeln, die genoppte Struktur seines Kapuzenpullis. Ich roch sein Waschmittel, irgendetwas Buttriges, Wurstiges, Schweiß. Meine Füße stemmten sich in den Boden. So heftig warf ich meinen ganzen Körper in meinen Griff und gegen seine Arme, meine Augen dabei auf Höhe seines sich bereits herausbildenden Adamsapfels. Ich spürte seinen schnaufenden Atem im Gesicht. Jedes bisschen, das ich ihm entgegensetzte, erforderte all meine Kraft, brachte meine Beine zum Zittern. Ich machte mir keine Gedanken darüber, was geschehen würde, wenn er wirklich seine ganze körperliche Überlegenheit zum Einsatz brächte. Mir war nur klar, das hier, hier und jetzt, musste sein. Deshalb hielt ich, nein, warf ich mich mit allem, was ich hatte, gegen ihn. Ich, einen guten Kopf kleiner, zwar auch kräftig, aber schmächtiger. Und ja, nun einmal ein Mädchen. Und er, als der ausgewiesene Bulli der Schule, der uns allen regelmäßig auf den Kopf rotzte. Um uns herum die Klassenkameraden und Kameradinnen. Ich bemerkte sie kaum. Es gab kein Gegröle aus verschiedenen Lagern, kein Anfeuern oder Gegenhalten. Sie beobachteten uns stumm. Bei mir wandelte sich das Gefühl, ihm wie so oft auch jetzt unterlegen zu sein, in Zorn. Ich rammte ihm mit voller Wucht den Kopf in den Bauch. Immerhin, das dämliche Grinsen, das er bis jetzt noch im Gesicht gehabt hatte, verschwand. Man muss wohl doch keine Rocky-Filme geschaut haben, um zu wissen, wie man sich prügelt. Dann jedoch holte Robert Werner aus und verpasste mir eine Ohrfeige. Die brannte. Alles, was ich mit den Händen und Fäusten ausrichten konnte, prallte regelrecht an ihm ab. Also kickte ich ihn irgendwo ans Bein. Der starke Schwung aus der Hüfte tat mir selbst weh. Wie wir die Sache beendeten, ob eine Lehrerin oder ein Lehrer dazwischen ging, ich weiß es nicht mehr. Robert Werner blieb für die kommenden Jahre der Bully, der er war. Und sicherlich ließ er auch von mir nicht ab. In mir jedoch hatte sich etwas geändert. Mein Gefühl von Ohnmacht war wie weggeblasen. Und damit auch ein Teil meiner Wut. Ohne diese Geschichte ist mein Selbstverständnis als Feministin nicht vollständig. Feminismus ist Kampf und eine tätige Errungenschaft etwas, zu dem man sich entscheiden und entwickeln muss. Im Feminismus geht es für mich um Gerechtigkeit, um Respekt, um Macht. Er setzt damit grundlegend an uns und der Gesellschaft an, zieht sich durch Strukturen und Institutionen und wird dabei zugleich doch Situation für Situation im einzelnen Leben verhandelt. Das macht es so kompliziert. Bei jeder einzelnen Ohrfeige gegen mich geht es eben nicht nur um die einzelne Ohrfeige gegen mich. Die Schicksalsgemeinschaft Frau gleicht einem Resonanzkörper, der die Gewalt, die einer angetan wird, in anderen Erinnerungen wachruft. Und zwar vor allem die Angst vor der Gewalt. Denn es ist ja eben der jeweilige leibhaftige Körper in seiner Weiblichkeit, der wieder und wieder als angreifbar definiert wird. Deshalb geht und ging es mich immer an, was Frauen geschieht, in meinem Umfeld, weltweit. Der Kampf gegen die Robert Werners dieser Welt gehört untrennbar zu meinem Bewusstsein als Frau. Und dieses Bewusstsein in seiner Angst und Wut erkennt nicht nur weiße männliche Menschen als Problem, sondern es empfindet, dass für das Ende der Unterdrückung kein Weg am Ende der Unterdrücker vorbeiführt. Der feministische Kanon, der mein Leben als Frau bestimmt, bereichert und kämpferisch gemacht hat und meine Kompassnadel rigoros entlang des Geschlechts ausrichtete, auch wenn ich in mir selbst oft viel mehr als eine Frau sehe, dieser Kanon mit seinen Anstrengungen, seinen Heldinnen, seinen Kämpfen der Vergangenheit, ermöglicht überhaupt erst, dass ich als Individuum mich hinsetzen und dies hier schreiben kann. Und das sogar mit der echten Aussicht darauf, gelesen zu werden. Aber meine eigenen Kinder sind nun einmal Männer. Sie verkörpern von ihrem Potenzial her genau das, dem ich mich im Leben immer wieder entgegenzustellen hatte. Und noch viel mehr. Meine beiden Söhne sind, wie gesagt, blond, haben weiße Haut. Als sie 4 und 2 Jahre waren, machten wir einmal mit einer Bekannten der Familie meines Mannes eine Autofahrt. Ich traf diese Person zum ersten Mal. Ich werde den Moment nie vergessen. Interessiert fragte sie mich dort in der Enge des Wagens nach meinem Namen und dessen Herkunft. Oh, Sie hätten auch einen persischen Zahnarzt. Wie toll ich doch Deutsch sprechen würde. Ihre paar freundlich gemeinten Sätze machten mich zu Fremden, trennten mich ab von meiner Familie. Wie gut, dass die beiden das noch nicht verstehen, war das Erste, das ich dachte. Wie gut, dass sie noch nicht verstehen, wie sehr ich hier gerade ausgeschlossen werde. Dafür waren meine Söhne damals noch zu jung. Heute denke ich allerdings, dass sie Momente wie den damaligen niemals ganz begreifen werden, weil er ihnen als zukünftige weiße Männer in dieser Form niemals zustoßen wird. Vieles trennt mich also von ihnen. Heute und in Zukunft noch viel mehr. Das Nachdenken über dieses Buch begann mit Tagebucheinträgen an meine Söhne. »Dear Jona und Bo«, schrieb ich jedes Mal, wenn es wieder passiert war, wenn ich wieder einem Arschloch begegnet war. »Eure Mamchi, die euch so stark vorkommt, die alles repariert, alles erklärt, alles schleppt, und jetzt, da ihr 5 und 7 seid, noch in der Lage ist, unsere weltberühmte Pyramide zu formen, einen auf den Schultern, den anderen auf dem Arm, die fühlt sich in vielen Situationen doch so klein und sprachlos, schrieb ich in einer solchen Februarnacht auf. Als Frau befeuerten Episoden mit Männern, die mich klein halten wollten, meine Wut. Als Mutter von Söhnen eher meine Verzweiflung. Auch weil sich zwischen meiner und ihrer Generation so entscheidend viel getan hat. Zum Guten für jemanden wie mich. Wie es sich wohl für sie abzeichnen wird, wenn sie die Arena ihres eigenen Lebens ganz und gar betreten. Ich habe sie alle noch erlebt. Die Brusttrommler, die Paviane, die Strippenzieher. Ich hatte noch den einen Chef bei dem einen so wichtigen Praktikum, von dem ich ein gutes Zeugnis brauchte, um es hoffentlich auf die Journalistenschule zu schaffen. Der sich jeden Morgen, aus Spaß auf meinen Platz in der Mitte der Großraumredaktion setzte und einfach nicht mehr aufstand. Ich grinste, kicherte und bat ihn höflich, doch bitte meinen Platz freizumachen. Doch er blieb einfach sitzen. Vor den Augen und zur Belustigung aller anderen, die sich irgendwann sogar zum gegebenen Zeitpunkt bereits in Blickrichtung setzten, um das morgendliche Ritual nicht zu verpassen. Er grinste zurück oder ignorierte mich oder tat so, als verstünde er nicht, was ich sagte. Hilflos stand ich da und griente verloren vor mich hin, hoffend, dass dieses Grinsen übertünchen könnte, wie ich mich fühlte. Fight, Flight, Freeze. In meinem Kopf das verkrampfte Karussell meiner Möglichkeiten. Ich konnte mich nicht auf den Platz eines anderen Praktis setzen, die mussten ja auch arbeiten. Wieder rausgehen? Und dann? Sich auf seinen Platz in sein Einzelbüro setzen? Einmal dachte ich wirklich daran, nachdem ein paar Freundinnen mir am Abend zuvor forsche Tipps gegeben hatten. Doch unter den Augen der anderen, schräg links hinter mir vor allem der ebenfalls grinsende Kulturchef, war ich wie erstarrt. Einigen dieser derart wenig kollegialen KollegInnen begegnete ich später im Berufsleben natürlich immer wieder. Ob sie sich erinnerten? Was dachten sie in dem Moment damals? Vor allem die Frauen. Vermutlich waren sie alle einfach froh, dass sie nicht ich waren. Den Chef anbrüllen, mich zum Prügeln mit ihm verabreden? Das war jetzt mit 24 keine Option mehr. Und schon gar nicht hier, auf dem Weg in den Beruf, den ich doch als nettes, umgängliches, fleißiges Mädchen antrat. Bitte habt mich lieb. Ich mache doch alles mit, was ihr wollt. Und vor allem halte ich die Klappe, was immer ihr auch tut. Und genau das tat ich auch. 8 geschlagene Praktikumswochen lang. Wartete, bis mein Platz morgen für morgen irgendwann nach qualvollen Minuten freigeräumt wurde und ich zu arbeiten anfangen durfte. Am Ende bekam ich ein glanzvolles Arbeitszeugnis und schaffte es in die Journalistenschule. Aber selbst jetzt, so viele Jahre, so viele Erlebnisse, Zeilen und Begegnungen später, verengt sich mir die Kehle, wenn ich daran denke. Ich hätte einfach nicht sprachlos bleiben sollen. Die Worte dafür fand für mich und andere freilich erst der Hashtag MeToo. Aus der Wirklichkeit meines Lebens heraus betrachtet, gehören meine Söhne zu denen, die in dieser Szene potenziell einfach nur dabei gestanden oder die Täter gewesen wären. Sie gehören, wenn ich es zu Ende denke, zu denen, die allem im Wege stehen, wofür der Feminismus kämpft. Sicherheit, Macht, Freiheit, Selbstbestimmung. So brutal es klingt, als Instanz, als weiße Männer, gehören sie abgelöst. Abgeschafft.